SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo, kurz mal überlegen bitte. Wer hat sich in den letzten Monaten schon mal Gedanken gemacht, den Job zu wechseln? Naja, wenn man nur wüsste, wie stehen denn die Gehaltschancen? Profitiere ich wirklich davon oder stehe ich am Ende nicht sogar schlechter da? Immerhin im jetzigen Job wissen wir ja, woran wir sind. Dabei gibt's aktuell ja mehr als genug offene Stellen. Deswegen, es gibt eine neue Studie, die genau die Frage untersucht hat, wer profitiert von einem Jobwechsel am meisten und wer eher nicht. Die Antworten daraus hören wir gleich. Außerdem besuchen wir eine Metzgerei in Weil am Rhein, die aktuell zwei junge Menschen aus Indien ausbildet. Für mich zumindest eine ziemlich unerwartete Paarung, denn in Indien sind Kühe ja eigentlich heilig. Haben wir natürlich nachgefragt, wie das zusammenpasst. Und in einer Möbelschreinerei in Mainz lassen wir uns zeigen, wie teils jahrhundertealte Möbel mit historischen Werkzeugen und Techniken restauriert werden. Das und mehr jetzt in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr dabei seid. Mensch, eigentlich klingt das doch super. Viele Unternehmen suchen händeringend Personal und werben mit exzellenten Arbeitsbedingungen. Gutes Gehalt, Homeoffice, Dienstwagen oder sonstige Boni. Als Beschäftigter kommt man da schon mal ins Grübeln, ob es nicht Zeit für einen Jobwechsel wäre, oder? Doch, der lohnt sich nicht für jeden. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Daran beteiligt war Tobias Ortmann. Herr Ortmann, wer kann denn von einem Jobwechsel so richtig profitieren?
So richtig profitieren von einem Jobwechsel die Kompetenzen mitnehmen. Also bei einem Jobwechsel einer Tätigkeit beginnen, die relativ verwandt zur alten Tätigkeit ist.
Das heißt, Fachkräfte, die jetzt dieselbe Aufgabe im einen Betrieb machen und im neuen Betrieb weiterführen.
Genau, Fachkräfte, Spezialisten, also Personen mit Studium, die dann eben in einer neuen Tätigkeit relativ ähnliche Dinge ausüben. Das heißt, nicht komplett neu starten, sondern an den Kompetenzen anknüpfen können, die sie vorher bereits hatten und in der alten Tätigkeit ausgeübt haben.
Für viele ist ja mehr Lohn im Grund, zum Beispiel den Job zu wechseln, das Unternehmen zu wechseln. Wie viel ist denn da drin?
Grundsätzlich sehen wir erstmal, dass ein Berufswechsel eigentlich immer auch mit Einkommensgewinnen einhergeht. Das heißt, wenn Personen ihren Beruf wechseln, im Schnitt profitieren sie davon. Aber sie können vor allem dann profitieren, wenn sie eben verwandt wechseln. Und hier sehen wir ein um 3.500 Euro durchschnittliches höheres jährliches Lohnplus bei Beschäftigten, die in verwandte Tätigkeiten wechseln, im Vergleich zu den Beschäftigten, die komplett neu in einer für sie fremden Tätigkeit starten.
Aber auch die Arbeitszeit nimmt ja deutlich stärker zu. Jobwechselnde in einem verwandten Beruf arbeiten gut 6 Tage mehr im Jahr. Wie kommt das?
Das kommt dadurch, dass wir sehen, dass diese Personen nach einem Berufswechsel weniger Arbeitslosigkeit erleiden und auch weniger Teilzeitarbeit in Anspruch nehmen. Das heißt, sie sind stabiler beschäftigt und sie sind auch mehr beschäftigt, arbeiten also einfach mehr.
Für wen sind denn die Aussichten bei einem Jobwechsel weniger gut und warum?
Weniger gut sind die Aussichten für alle, die in gering qualifizierten Positionen arbeiten und oder keine Berufsausbildung haben. Die wechseln doppelt so häufig im Vergleich zu zum Beispiel Fachkräften und landen dabei besonders häufig, nämlich fast doppelt so oft in Tätigkeiten, die für sie auch komplett neu sind. Sie können also nicht an vorhandene Kompetenzen anknüpfen, ihr Wissen nicht sinnvoll einbringen und müssen ständig neu starten und sich neu einarbeiten.
Das heißt, das sind Kosten, die dann beim Arbeitgeber hängen bleiben und die der einfach vom Lohn abzieht, in Anführungszeichen.
Genau. Wir nehmen dann eben an, dass diese Personen auch weniger produktiv arbeiten. Sie können also ihr Wissen weniger sinnvoll einbringen und dadurch dann eben auch weniger verdienen, weil der Arbeitgeber dafür weniger zahlt.
Auch Frauen werden bei Berufswechseln oft schlechter gestellt, stellen Sie fest. Können Sie erklären, warum?
Hier sehen wir eigentlich genau die Mechanismen, die wir bei allen Arbeitsmarktbereichen sehen, wenn wir uns Geschlechter anschauen. Wir sehen nämlich, dass Frauen häufiger aus dem Arbeitsmarkt wieder heraustreten. Wir sehen, dass Frauen häufiger Teilzeit in Anspruch nehmen, häufiger in Berufen wechseln oder wieder neu einsteigen, die für sie neu sind, weil sie eben ihr, wir sagen Humankapital, also ihr wertvolles Wissen nicht oder eine lange Zeit nicht mehr sinnvoll einbringen konnten im Arbeitsmarkt, dadurch ausgeschlossen worden sind, wieder neu einsteigen und dadurch weniger Einkommensgewinne oder Einkommenseinbußen erfahren.
Sie stellen aber auch fest, dass viele derjenigen, egal ob Frauen oder Helfer, die von einem Jobwechsel schlechter gestellt werden, eigentlich mehr Fähigkeiten mitbringen, als ihnen zugetraut wird. Was muss sich denn ändern, dass dieses Potenzial besser genutzt werden kann?
Man muss sehen können, welche Kompetenzen diese Person mitbringt. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist es ganz klassisch so, dass diese Personen Zertifikate haben, also Berufsabschlüsse oder andere Nachweise, dass sie eben diese Kompetenzen können. Wir sehen bei Helfern, dass sie eben diese Kompetenzen häufig einfach auch nicht nachweisen können. Sie haben häufig keinen Berufsabschluss und möchten sie erfolgreich wechseln, brauchen diese Personen irgendeinen Nachweis. Und hier empfehlen wir eben Teilqualifikationen. Man könnte Stück für Stück Kompetenzen erwerben, nicht einen gesamten Berufsabschluss sofort, sondern Stück für Stück einzelne Elemente eines Berufes, diese dann auch vorweisen können und somit Übergänge in neue lukrative Beschäftigungen durchführen.
Wer könnte sowas anbieten? Sind das Hochschulen, IHKs oder ist das eine politische Sache, die auf den Weg zu bringen wäre?
Wenn wir uns die Helfer anschauen, die besonders benachteiligt sind, dann ist es vor allem eine gesetzliche Notwendigkeit, einheitliche Standards zu schaffen. Diese einheitlichen Standards würden dann umgesetzt unter anderem von Bildungsträgern, also von Unternehmen der beruflichen Weiterbildung, die dann flexible Qualifikationen ermöglichen, diese standardisiert sind und somit alle Beschäftigten und alle Arbeitgeber darüber informiert sind, was welches Zertifikat bedeutet, nämlich welche Teilqualifikation besonders wichtig ist, besonders anerkannt wird für welchen Beruf und somit alle Beschäftigten von diesen einheitlichen Standards profitieren könnten, sich sehr flexibel dann auch weiterbilden können, während sie arbeiten und somit alle davon profitieren einerseits und andererseits der Fachkräftemangel bewältigt werden kann durch flächendeckend produktive und qualifizierte Beschäftigte.
Sagt Tobias Ortmann, Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann Stiftung. Ein beruflicher Neustart lohnt sich am meisten für Menschen, die in einen ähnlichen Job wechseln. Ja, und was machen Berufsfelder, in denen der Fachkräftemangel am größten ist? Die hoffen nicht zuletzt auf fähige Leute aus dem Ausland. Dieser Tage waren Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Außenministerin Annalena Baerbock gemeinsam in Brasilien, unter anderem um Pflegekräfte nach Deutschland einzuladen. Da stehen wir aber noch ganz am Anfang. Ein Schritt weiter ist eine Metzgerei aus Weil am Rhein. Die bildet bereits zwei junge Menschen aus Indien aus. Gili Hensoldt berichtet über eine unkonventionelle Kombination.
Annika steht hinter der langen Theke in der Metzgerei Lederer in Weil am Rhein und richtet zusammen mit einer Kollegin Platten mit Käse und Wurst. Die junge Frau hat in Indien studiert. Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive ist sie nach Deutschland gekommen. Seit ein paar Monaten macht sie jetzt hier ihre Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin. Während sie den Käse in Scheiben schneidet und Obst und Gemüse als Deko anrichtet, erzählt sie von ihren bisherigen Erfahrungen.
Ich habe so viel gelernt. Ich muss sagen, ich kann jetzt Cannabis machen, Fingerfood und dekorieren, Käseplatte machen. Und auch bedienen auch. Alle Kunden waren sehr gut und sehr nett und freundlich. So, ja, das ist auch sehr gut.
Sie ist eine von zwei indischen Azubis, die in der Metzgerei Lederer ihre Lehre machen. Ihr Azubi-Kollege Lalit will Metzger werden. An die deutschen Spezialitäten aber muss er sich erst gewöhnen.
Jetzt schneidest du jetzt 20 Stück, 20 Rouladen wollen wir machen. Und jetzt schneidest du sie auf der Maschine, schneidest gerade auf, gell?
Mit Rindfleisch arbeiten ist eine ganz neue Erfahrung für Lalit. Denn Kühe sind in Indien eigentlich heilig für einen Hindu wie ihn. Dass er jetzt Rindsrouladen wickelt, kein Problem, sagt er. Mit der deutschen Sprache dagegen tut er sich noch ein bisschen schwerer.
In Indien ist die Kuh heilig, aber in Deutschland habe ich kein Problem damit, denn das ist meine Arbeit, das ist meine Zukunft, dann habe ich damit kein Problem.
Lalit und Annika haben beide in Indien schon einen Deutschkurs besucht, aber an das Alemannische, das in Weil am Rhein gesprochen wird, müssen sie sich erst noch gewöhnen.
Ich habe 6 Monate Deutsch gelernt und dann habe ich hier gekommen. Alles unterschiedlich. Alle sind hier, alemannisch sprechen. Das war sehr schwierig.
Die beiden jungen Inder sind, wie 11 andere, über eine Agentur in Indien nach Deutschland gekommen. Ihr Chef hier, der Metzger Joachim Lederer, hat das Projekt zusammen mit der Handwerkskammer Freiburg angestoßen. Jetzt begutachtet er die Käseplatte, die Annika zusammengestellt hat.
Hast du die gemacht?
Ja, schon.
Sieht super aus.
Dankeschön.
Sieht super aus. Normalerweise sagt man, im dritten Lehrjahr kannst du ein bisschen ernten, was du gesät hast. Mittlerweile kann man sagen, bei den jungen indischen Azubis, wir können noch 5-6 Monate können wir schon fangen ernten, was wir gesät haben.
Lederer ist überzeugt, in Zukunft werde es noch wichtiger, Menschen aus dem Ausland für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen.
Wir werden extrem viel verlieren, weil wir keine Leute mehr haben, wo können eine Heizung, wo können Schlachten, wo können Wurst und so weiter. Also das Handwerk und auch die Industrie wird so viel verlieren, ohne Zuwanderung wird es nicht gehen.
Auch deshalb will er schon bald die nächsten Azubis aus Indien nach Deutschland holen. Für sich und seine Kollegen, von denen viele verzweifelt auf der Suche nach Nachwuchs sind. Und Annika und Lalit? Die fühlen sich wohl in Deutschland und in der Metzgerei.
Ich finde hier sehr toll, sehr freundlich Menschen, sehr hilfreich. Ich bin sehr glücklich. Das war mein Traum. In der Haus so viele arbeitslose Menschen. So, es ist nicht eine gute Idee, so dort bleiben. Ich finde, dass Deutschland war eine, Europa war eine gute Idee.
Für beide steht deshalb fest, sie wollen auch in Zukunft in Deutschland bleiben.
Ohne Zuwanderung nach Deutschland wird es nicht gehen, sagt der Metzgermeister Joachim Lederer aus Weil am Rhein. Ja, und der Fachkräftemangel ist auch das große Thema in der Dokumentation betrifft. Viele Jobs, keine Bewerber. Die läuft am kommenden Mittwoch, 14. Juni, 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen und gibt's dann natürlich auch in der ARD-Mediathek. Das war schon eine richtig heftige Panne. Bei der österreichischen SPÖ bei der Wahl zum Parteivorsitz wurde am 1. Juni-Wochenende Hans-Peter Doskozil als neuer Parteichef gekürt. Und montags darauf stellt die Wahlkommission dann fest, huch, es gab einen Fehler in unserer Excel-Auswertung. Der eigentliche Gewinner der Wahl heißt Andreas Babler. Tja, da will man nicht Wahlleiterin gewesen sein, oder? Immerhin, eines hat sie sich verdient, unseren satirischen Brief der Woche von Katharina Krüger.
Liebe Michaela Grubeser, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn die Excel-Tabellen bei der Wahl zum SPÖ-Chef hat zwar einer Ihrer Mitarbeiter vertauscht, aber Sie sind ja nun mal dafür verantwortlich, dass da keiner noch mal drauf geguckt hat. Und so kamen Sie zu dem schönen Satz, Zitat, die Stimmzettel haben nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Nee, haben sie nicht. Aber immerhin haben sie das mit ein bisschen Hilfe schon 2 Tage später gemerkt, liebe Michaela Grubeser. Und dann haben sie flugs den wahren Sieger der Abstimmung auf den Parteithron gehievt. Es hätte ja auch so laufen können wie beim Spinat. Der galt ja als grünes Wundergemüse mit super viel Eisen drin. Und dann, Jahrzehnte später, kam raus, dass irgendwer ein Komma verrutscht haben soll. Was haben wir nicht alle gelitten in der Schulkantine oder in irgendeiner Jugendherberge, wenn wieder so ein grüner Flatschen neben dem Rührei lag? Naja, kleine Ursache, große Wirkung. Aber mit der Expertise, die Sie jetzt haben, liebe Michaela Grubeser, könnten Sie sicher noch einige andere Excel-Problematiken aufdecken. Ich frage mich zum Beispiel immer, warum es beim Eurovision Song Contest für Deutschland so mega schlecht läuft und das seit langem. Was ist da los? Werden da auch Tabellen vertauscht? Mit Schweden zum Beispiel, das irgendwie ständig gewinnt? Das wäre doch ein Projekt für Sie und Ihr Team, liebe Michaela Grubeser. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan, Katharina Krüger.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Rechtsanwalt Michael Felser. Die erste Frage an ihn kommt von Simone aus Stuttgart, die sich, laut ihrem Chef zumindest, ziemlich beeilen muss, ihren Urlaub zu nehmen. Simone schreibt nämlich, ich arbeite in einer kleinen Firma mit insgesamt 12 Beschäftigten plus Geschäftsführer. Nun verlangt dieser, dass wir bis Ende Juli mindestens 50% des Jahresurlaubs genommen haben. Kann er das von uns verlangen? Ich habe 3 schulpflichtige Kinder, daher liegt mein Jahresurlaub in den Sommerferien. Simone, wir haben gute Nachrichten. Hier ist die Antwort von Arbeitsrechtler Michael Felser.
Der Arbeitgeber könnte Betriebsferien anordnen und er kann verlangen, dass man seinen Urlaub zum Jahresende genommen hat. Aber er kann nicht verlangen, dass man bis zur Jahresmitte die Hälfte des Urlaubs verbraucht hat. Das Bundesurlaubsgesetz sagt, den Zeitraum des Urlaubes, also auch die Lage und die Dauer, bestimmt grundsätzlich der Arbeitnehmer durch seinen Antrag. Und der Arbeitgeber kann den Antrag auch nicht einfach ablehnen, weil es ihm nicht passt, sondern nur aus dringenden betrieblichen Gründen, ja, und dringende betriebliche Gründe, das sind praktisch dieselben, die bei einer fristlosen Kündigung erforderlich sind. Also das muss also wirklich schon sehr unmöglich sein, den Betrieb fortzuführen, ja, wenn der Urlaub gewährt wird, sodass das eigentlich selten funktioniert. Wo es natürlich ist, deswegen ist der Hinweis mit den schulpflichtigen Kindern ja auch wichtig, wenn natürlich jetzt alle schulpflichtigen Kinder haben und alle zur selben Zeit in den Urlaub gehen, dann muss der Arbeitgeber sich was überlegen, dann könnte er zum Beispiel sagen, okay, wer im letzten Jahr gegangen ist, der kann in diesem Jahr nicht gehen, da sind mal die anderen dran. Solche Regeln kann man aufstellen, ja, aber man kann nicht sagen, jeder, egal ob er schulpflichtige Kinder hat, muss im ersten Halbjahr die Hälfte des Jahresurlaubes aufgebraucht haben. Das wäre unzulässig.
Die nächste Frage kommt von Birgit, die ihren Job zum 30. September gekündigt hat. Sie schreibt, mein Arbeitgeber hat mir ein früheres Ausscheiden angeboten zum 31. Juli. Da ich einen neuen Arbeitsplatz habe, den ich früher antreten kann, habe ich das Angebot angenommen. Trotzdem möchte mein Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag. Warum braucht es den noch?
Ja, der Arbeitgeber will natürlich Sicherheit haben. Also eine Beendigung kann nur durch Schriftlichkeit rechtssicher vereinbart werden. Ja? Also auch wenn sich hier beide einig sind und das mündlich passiert, könnte die Hörerin Birgit dann sagen, wenn der neue Job sich dann doch nach einem Monat als nicht so schön darstellt oder der neue Arbeitgeber sagt, ach, wir passen doch nicht zusammen, liebe Birgit, dann könnte Birgit sagen, ach, ich gehe mal zum Anwalt, vielleicht habe ich doch noch den Arbeitsvertrag mit meinem alten Arbeitgeber, ja, jedenfalls bis 30. September, bis zum Kündigungsenddatum. Und dann würde der Anwalt sagen, ja, da ist ja nichts schriftlich vereinbart worden, dann besteht der Arbeitsvertrag bis zum 30. September weiter. Also da gilt Schriftform und deswegen ist das auch ein berechtigtes Anliegen des Arbeitgebers hier zu sagen, gut, ich lasse dich früher raus, aber das müssen wir dann schriftlich machen, weil für eine vorzeitige Beendigung eben die Schriftform auch vorgesehen ist.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Quietschbunte Hocker oder ein rosa Plüscheinhorn als Stehlampe. Ja, bei manchen Trends, die gerade auf der internationalen Möbelmesse in Köln vorgestellt wurden, weiß man heute schon, die gibt's in ein paar Jahren wohl eher nicht mehr. Genau das Gegenteil ist der Fall in der Schreinerei von Jan Kobelt in Mainz. Er ist Möbelrestaurator und die Möbel in seiner Werkstatt, die haben zum Teil schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel. Und sie sollen ihre Besitzer auch noch viele Jahre weiter erfreuen. Wie aufwendig es ist, alte Möbel wieder instand zu setzen, das hat sich Wolfgang Brauer erklären lassen.
Viel ist nicht mehr übrig von der alten Barockkommode, die ein Kunde aus München vorbeigebracht hat.
Ein vollkommener Totalschaden, Füße gefehlt, Sockelleisten gefehlt und es war nur noch Furnier auf den linken Seiten in rechts und links vorhanden und der Rest hat alles gefehlt.
Ein Fall für den Mainzer Möbelrestaurator Jan Kobelt und seine Mitarbeiterinnen. Sie werden jetzt 70% der Kommode erneuern. 6.000 bis 7.000 Euro wird das kosten. Aber der Kunde liebt alte Möbel, so wie Gesellin Ariana Retschica.
Herzblut ist auf jeden Fall bei uns Restauratoren so oder so dabei. Also einem muss halt auch die Arbeit Spaß machen, nicht nur, dass man hierher kommt wegen Geld. Gerade wenn die Leute ja hierher kommen und unsere Arbeit wertschätzen, bereitet uns das immer Freude.
In der Werkstatt von Jan Kobelt kommen viele historische Werkzeuge zum Einsatz, die normalerweise in einer Schreinerei nicht mehr verwendet werden. Kleine Spezialhobel, Furnierschneider, filigrane Ziehstöcke, Profileisen. Die Werkzeuge sind halt so alt wie die Möbel, 100, 200, 300, manchmal sogar 400 Jahre. Auch neue chemische Werkstoffe sind verpönt, ergänzt Auszubildende Paula Jung.
Gerade leime ich Furnier an, welches sich gelöst hat über die Jahre. Das mache ich mit Fischleim, der besteht aus Gräten und Knochen des Fisches. Also am Anfang musste ich mich schon dran gewöhnen, muss ich sagen, aber mit der Zeit riecht man das kaum noch, außer man hat es direkt vor der Nase.
Überall in der verwinkelten Werkstatt sind Kästen und Schubladen mit unzähligen alten Schlüsseln, Scharnieren und Beschlägen. Denn wenn an einem alten Möbel mal was fehlt, muss Jan Kobelt sofort passenden Ersatz haben. Einige seiner Schreinerkollegen nennen den Möbelrestaurator spöttisch auch schon mal Meister Eder, weil er ganz anders arbeitet als sie, viel ruhiger und gelassener. Das musste Jan Kobelt erst neu lernen, als er vor 20 Jahren in dem Betrieb am Mainzer Fischtor angestellt wurde.
Das hat bestimmt 10, 15 Jahre gedauert. Man muss sich viel beschäftigen mit den alten Techniken. Man muss viel lesen, Museumsbesuche machen, viele Möbel mal zerlegt haben.
Vor eineinhalb Jahren hat Jan Kobelt die Werkstatt übernommen, weil der alte Inhaber in den Ruhestand ging. Eine gute Entscheidung, meint er, denn sein altes Handwerk ist gefragt, weil immer mehr Menschen genug von billigen Wegwerfmöbeln haben.
Die Arbeit wird nicht ausgehen. Diese Möbel haben ja ihre Daseinsberechtigung durch ihre hohe Qualität und die Möbel werden auch weiterhin bestehen bleiben. Diese Möbel werden uns alle überleben.
Und damit scheint die Arbeit auch nicht auszugehen für den Möbelrestaurator. Ganz im Gegenteil zu diesem Podcast, der ist jetzt nämlich rum. Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.